Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Na, wie läuft's?
Gut.
Gut.
Es regnet und wir haben heute viel mit Wasser vor, also perfekt.
Es passt alles perfekt. Du, ich wollte mit dir nochmal über Dennis Scheck und seine Literatursendung reden, weil das gerade so durchs Internet geht und ich dachte, wir handeln das mal kurz ab, weil ich glaube, so viel muss man dazu gar nicht sagen. Aber was ist denn so dein Bezug zu Dennis Scheck eigentlich? Wie findest du diesen ganzen Aufbau da in dieser Bücherhalle in Köln, wo er dann da steht und entscheidet, ob er die Bücher jetzt in die Tonne kloppt oder nicht, im wortwörtlichsten Sinne? Daran entzündet sich gerade viel Ärger wieder. Wie findest du denn diesen Gestus und wie findest du denn diesen Literaturkritiker?
Also, ich muss sagen, ich habe diese Sendung einmal geschaut und ich erinnere mich noch bildhaft an diesen Moment, wo er so ein Buch, und ich weiß gar nicht mehr, welches es war, hochhielt und dann so demonstrativ in diese, damals war es, glaube ich, noch so eine Rampe. Ist das immer noch so? Ich weiß
ja,
es nicht.
Das ist so ein Ding, genau. Das fliegt dann so runter. Und
richtig. Und da so warf er das so runter und ich weiß halt noch, wie ich dachte, ja gut, aber ich weiß jetzt halt nicht wirklich was über dieses Buch. Also ich habe jetzt nicht so richtig eine Ahnung, was eigentlich los ist. Und klar, das Format gibt es auch nicht her, dass man da sich eingehend damit beschäftigt. Aber ich habe gemerkt, es unterhält mich nicht und ich habe daraus keinen inhaltlichen Mehrwert gezogen. Das heißt, für mich war dann klar, ich brauche mir das nicht anschauen. Deswegen bin ich auch gar nicht vertraut damit, wie das abseits dieser einen Folge, die ich da gesehen habe, irgendwie abläuft. Aber ich kenne auch diese geteilte Meinung zwischen gut, dass mal jemand so ein bisschen rigoros ist und da auch kurz einen Prozess macht, hinzu, und diese Meinung überwiegt in zumindest dem Umfeld, in dem ich mich bewege, hinzu, dass es irgendwie nicht, also es hat für mich keinen großen Mehrwert. Das höre ich auch oft. Also, dass es irgendwie einen veralteten Gestus hat, der so ein bisschen überheblich wirkt. Aber ich muss eben ganz klar sagen, dass ich einfach null Berührungspunkte damit habe und deswegen auch nur diese Einschätzung wiedergeben kann und nicht so richtig eine Meinung mir bilden kann, weil ich quasi zu weit entfernt bin.
Ja, okay. Also bei mir ist es auch so, dass ich habe sicherlich mehr Sendungen gesehen als du, aber das ist auch schon eine Weile her. So würde ich sagen. Es gab jetzt einfach ziemlich viel Ärger, weil er kurz hintereinander Bücher von Elke Heidenreich, das neue Buch, von Sophie Passmann und von Ildiko von Körti. Und bei ihr am extremsten sozusagen.
Hat er sich aber drei ausgesucht. Huiuiui.
Und er hat sich quasi bei allen auch auf eine Weise so abfällig geäußert, bevor die Bücher in der Tonne landeten, die schon auch so ein bisschen was von so einem bürgerlich-männlich alten Gestus hatten, so, du kannst es dir vielleicht vorstellen, ja. Ne, dass man sozusagen sagt, okay, vielleicht hätte er dann diese Bücher auch gar nicht, also gut, ich meine, er bespricht die Bestsellerliste, deswegen bespricht er, was da drauf ist, insofern ist das schon vorgegeben. Aber jedenfalls gab das großen Ärger, Elke Heidenreich hat sogar eine Entgegnung geschrieben, so ein Text in der Zeit mit irgendwie in der Überschrift so Richtung, das reicht mir jetzt langsam so. Und generell gibt es ja einfach einen großen Ärger, glaube ich, bei vielen Autorinnen und Autoren darüber, dass er die Bücher einfach in die Tonne kloppt, ne? Also so, weil so nichts gegen eine klare Meinung, aber die Leute haben sich trotzdem, egal wer das ist, hat sich trotzdem in der Regel Mühe gegeben und so weiter.
Viel Arbeit reingesteckt und man muss auch dazu sagen, die Bücher haben ihre LeserInnen. Und ich finde einfach, man diskreditiert ja auch alle, die das irgendwie mögen. Weißt du, was ich meine? Alle, die sagen, hä, aber das ist doch, mir hat das Buch gefallen, das ist doch toll. Die werden ja mit ihrer Meinung und ihrem Eindruck quasi mit in die Tonne gekloppt. Und ich finde auch, dass das symbolisch, also ich finde es ein bisschen unwürdig, glaube ich, symbolisch Bücher irgendwie auf den Müll zu werfen. Also es ist einfach irgendwie so ein bisschen, naja.
Ich glaube, wir sind uns da einig.
Aber hast du, oh mein Gott, ich hatte 2 Tage lang Kopfschmerzen, ich kriege noch keinen geraden Satz zustande. Hast du mitbekommen, was genau er dann doch daran kritisiert hat?
Ehrlich gesagt, habe ich gehört, was er zum Beispiel über Ildiko von Kürtis Buch gesagt hat. Und das war einfach irgendwas so aus der Schnatterecke und dann irgendwie, also wirklich, wo man so dachte, okay, das geht so unter die Gürtellinie, dass man das gar nicht wiederholen braucht.
Ja,
und,
okay, verstehe.
Und es ist wirklich, also ich weiß nicht, ich finde halt bei solchen Sachen so ein bisschen, jetzt regen sich halt alle voll drüber auf, können sie auch gerne machen, ist auch berechtigt irgendwie. Andererseits macht er halt da nachts seine Literatursendung. Es ist auch ehrlich gesagt so, dass all diese Bücher ihre Leserinnen schon längst gefunden haben. Sonst würden die nicht, sie nicht da oben auf der Bestsellerliste stehen. Und deswegen hat er in dem Fall auch gar nicht die Macht, da irgendwas dagegen zu machen, sondern kann sich halt einfach nur wie so ein leicht gestriger Mann darüber aufregen, dass die da stehen und sozusagen ihm nicht passen in den Kram. Und dann kann man das Ganze drumherum sozusagen kritisieren. Das kann man auch ruhig machen.
Ja.
Aber ich finde auch so ein bisschen wie du, ich habe da ewig nicht mehr reingeguckt.
Und man könnte ja an der Stelle ja auch ein kleines Plädoyer für die langsamen Formate einfließen lassen. Leute, die sich Zeit nehmen, Bücher gründlich zu lesen und gründlich zu besprechen, so wie wir zum Beispiel.
Im Vulkan.
Lynn, wir wollen heute auch noch über zwei Themen reden, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar geht es einmal um KI und einmal um den International Booker Preis. Du hast die KI-Geschichte auch schon gehört, oder? Vom kleinen Drachen Kokosnuss.
Der kleine Drache Kokosnuss, das ist ja in unserem Haushalt kein Unbekannter, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Mit Kindern kennt man das wahrscheinlich in den meisten Fällen. Und insofern habe ich das mitgekriegt, dass da jetzt sich einiges tut im Bereich Rechte und KI und Nutzung von frei verfügbaren Texten. Leg mal los.
Genau, der Name an der Stelle ist Rainer Tresen. Er ist Verlagsjustiziar bei Penguin Random House und er hatte die Idee zu prüfen, wie kann man ChatGPT oder so KI-Firmen, in dem Fall aber ChatGPT, nachweisen, dass sie das Material aus Penguin Random House, das heißt in dem Fall die Bücher, die Geschichten, benutzen und damit ihre KI trainieren, was sie ja eigentlich sagen, dass sie es nicht tun oder was ihnen eigentlich untersagt ist sozusagen.
Richtig.
Ohne dass sie mit den Verlagsgruppen eben Verträge geschlossen haben. So lange dürfen sie es nicht und in dem Fall gab es keinen Vertrag und er hat bei ChatGPT einfach eingegeben, du ChatGPT, erzähl mir doch mal eine Geschichte vom Drachen Kokosnuss, der im Weltraum ist. Und bitte mit Illustrationen. Und heraus kam ein Buch, was dem Drachen Kokosnuss im Weltraum einfach, also als Geschichte extrem ähnlich sieht dem originalen Drachen im Kokosnuss. Und das Problem ist natürlich, es gab keinen Vertrag. Der Autor, der Verlag hat dafür nichts gesehen. Es ist offensichtlich quasi nachweisbar oder ziemlich offensichtlich, wenn die Geschichte so präsent da ist, dass es da um eine Fälschung, Material geht, was da benutzt wurde, illegalerweise. Und jetzt hat Penguin Random House ChatGPT verklagt und die Klage sorgt für einiges Aufsehen.
Es könnte eine Signalwirkung haben.
Genau, also wir werden das weiter verfolgen und sehen, ob dann auch andere Verlage sagen, warte mal, diese Geschichte, das klingt doch sehr, sehr stark nach irgendwas, was wir gemacht haben. Und dann kommen wir zum International Booker Prize 2026. Erinnerst du dich noch an den Preis?
Ja, wir sprechen eigentlich jedes Jahr darüber und Jenny Erpenbeck hat den doch zuletzt gewonnen.
Genau, ich glaube auch, dass sie die Letzte war, ne? Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat sie ihn vor kurzem gewonnen. Der Preis feiert jetzt seinen 10. Geburtstag und ausgezeichnet werden soll ja nicht nur der Autor oder die Autorin, sondern auch der Übersetzer, die Übersetzerin. Es geht darum, dass ein Buch in dem Jahr auf Englisch erschienen ist. Es muss nicht im Original auch erst in dem Jahr erschienen sein. Das ist auch deshalb interessant, weil zum Beispiel Marine Dial, die französische Schriftstellerin mit ihrem Buch The Witch, jetzt auf dieser Liste steht, auf der Shortlist. Und das Buch ist aber schon 1996 in Frankreich erschienen. Es geht um drei Generationen von Frauen, Mutter, Tochter und die Großmutter noch und alle sind Hexen.
Mhm.
Und diese Geschichte wird erzählt.
Finde ich auch interessant, weil das Buch oder beziehungsweise der Preis vielmehr damit auch so eine gewisse Weitsichtigkeit beweist, was so Themen angeht. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das Buch heute auch einfach für ein englischsprachiges Publikum sehr interessant ist und nochmal Aufmerksamkeit bekommt dadurch. Wie ist es denn mit den anderen Büchern? Woran arbeiten die sich thematisch so ab?
Also ein Buch, was ich sozusagen unbedingt erwähnen möchte, weil ich es selber gelesen habe, da freut man sich ja immer, ist Daniel Kehlmann, Das Lichtspiel. Auf Englisch The Director und erzählt da drin die Geschichte von Pabst, dem Regisseur, der im deutschen Kino der 1920er Jahre neben so Leuten wie Fritz Lang oder so auch sehr einflussreiche Filme macht, dann vor den Nazis in die USA flieht und dort aber relativ schnell merkt, boah, Hollywood, das ist gar nicht meins. Und die checken auch gar nicht, was ich machen will. Und die geben mir dann auch kein Geld mehr, weil sie einfach merken so, okay, du passt hier nicht rein sozusagen. Und dann entscheidet er nicht irgendwie, ich mache was anderes oder so, sondern er muss seine Filme machen. Und wenn er sie in den USA nicht machen kann, geht er halt zurück nach Deutschland und macht sie halt da. Und da muss er sich aber natürlich dann irgendwie ein Stück weit kompromittieren, sogar ein großes Stück weit, dass er dann halt von den Nazis die Möglichkeit gibt, weiter Filme zu drehen. Und das ist das Thema des Romans und das ist auch der Grund vielleicht dafür, dass der Roman in den USA einen extremen Erfolg erfahren hat. Also, und damit meine ich, dass Daniel Kehlmann zum Beispiel von großen Fernsehsendern eingeladen wurde, dass das Buch wirklich, also ich bin mir sicher, es wird nicht lange dauern, bis es davon eine Filmfassung gibt und auch eine amerikanische Filmfassung. Und insofern ist es irgendwie auch folgerichtig, dass das Buch dann auch auf dem International Booker Preis in Großbritannien gelandet ist. Und ein anderes Buch, für das es mich auch sehr freut, was ich aber auch noch nicht gelesen habe, ist The Nights I Cried in Teheran, wo es um die Geschichte einer iranischen Familie geht, die fliehen muss und ins Exil geht. Also eigentlich auch ein Buch, was absolut in unsere Zeit passt und von unserer Zeit erzählt. Und die Autorin ist eine deutsche Autorin, Shida Beiser. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und das Buch ist bei Kiwi erschienen auch und heißt auf Deutsch, Nachts ist es leise in Teheran. Also wer sich da sozusagen informieren will, der kann bei dem Buch sehr niedrigschwellig direkt einsteigen. Und ansonsten kann man vielleicht sagen, dass die Bücher einen sehr großen Teil der Welt, also es geht nach Albanien, es geht in den Iran.
Nach Taiwan auch, richtig?
Es geht nach Taiwan auch, genau. Und zwar das Taiwan der 1930er Jahre, als Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Wir haben Frankreich und wir haben Deutschland und die USA. Und das scheint so ein generell kleiner Trend zu sein, dass man immer wieder, dass bei solchen Preisen doch oft Bücher ausgezeichnet werden, die so ein sehr breites geografisches Gebiet abstecken.
Die helle Kammer. So, lieber Josef, ich habe dir zwei Neuerscheinungen mitgebracht vom Verlag Shift Books, die sich mit Wasser beschäftigen, also die Bücher. Der Verlag jetzt nicht grundsätzlich, aber in diesem Fall. Einmal mit einem zu wenig an Wasser und einmal mit einem zu viel. Also einmal mit der Dürre und sinkendem Grundwasser und einmal mit dem Meer, genauer mit der Ostsee und auch mit dem Ertrinken. Und es wird heute auch wieder, wie gerade schon in der Shortlist zum Booker-Preis, ja, sehr interessant und durchaus auch politisch. Wir fangen mal in Spanien an, in der Region Andalusien. Im März 2023 bricht Ana Rodriguez-Henlein dorthin auf, um die Wasserkrise des Landes besser zu verstehen. Sie ist eine spanisch-deutsche Fotografin und Designerin und sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis zwischen Wasser und Gesellschaft. Und in ihren Bildern unter dem Titel A River That Doesn't Flow untersucht sie den Tero, der in ostwestlicher Richtung durch Spanien und Portugal fließt und der in seinem Laufe und auch im Lauf der Geschichte stark von Menschen geprägt, verändert und eben auch gestört wurde. Und da merkt man eben auch schon den Fokus in der Arbeit. Ich habe jetzt einen anderen Fotoessay dabei mit dem Titel Tierra Sin Agua. Ich kann das R überhaupt nicht rollen, was mich immer sehr demotiviert dabei, Spanisch zu lernen. Ich bin sehr oft in Spanien, aber das heißt Erde ohne Wasser. Ist ein wunderschöner Bildband mit ergänzenden Reisenotizen und einem kurzen einordnenden Text über diese Wasserkrise in Spanien. Wir haben uns ja bereits einige Male gedanklich nach Spanien begeben. Ich glaube, wir hatten sogar 4 Spanien-Folgen. Und du erinnerst dich vielleicht daran, dass Spanien vor allem im Inland extrem trocken und so eine Art Halbwüste ist. Tendenz steigend, muss man dazu sagen. Durch die Erderwärmung wird es eben noch trockener und heißer. Aber auch die Bewässerungs- und Agrarpolitik Andalusiens und auch andere Regionen hat viel mit dieser Entwicklung zu tun, dass sich diese Ökosysteme verändern und es teilweise nicht genug Wasser, also Trinkwasser gibt. Gleichzeitig wird da nämlich extrem viel Obst und Gemüse angebaut und in ganz Europa verkauft. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck kennst, der Gemüsegarten Europas, sagt dir das was?
Nee, klingt aber super, ne?
Ja.
Ich habe auch über dieses Problem schon gelesen und ich glaube auch, dass so Länder wie Spanien deswegen auch jetzt schon halt stark versuchen, ihre alte Politik im Umgang mit Wasser und so weiter da schon viel weiter sind, damit umzugehen und das als Problem zu erkennen, gerade weil die Situation so extrem drängend ist.
Ja, und gleichzeitig kriegt man bei Henlein das Gefühl, dass es eben noch bei weitem nicht genug ist und es sich immer mehr verschärft. Also Gemüsegarten Europa, das klingt für mich immer so ein bisschen nach einer grünen Oase, ehrlicherweise. Und ich bringe das so gar nicht mit Spanien in Verbindung. Sendung, das eben einfach extrem trocken ist. Aber das ist genau das Problem. Diese exzessive Nutzung des Wassers für den Anbau von Lebensmitteln und auch die Nutzung von Pestiziden, die bei dieser Menge und bei diesen Erträgen überhaupt, also sonst unmöglich wäre, einen sehr hohen Preis hat. Sehr bekannt wurde das zum Beispiel in der Stadt El Ejido. Die liegt inmitten von Gewächshäusern. Das ist eine der reichsten Städte Spaniens und durch den Anbau von Obst und Gemüse zu Wohlstand gekommen. Das kann man vom Flugzeug und auch vom Mond aus sehen. Diese Gewächshäuser sind gigantisch und diese Stadt, ich habe mir das angeguckt, die ist da wirklich so eine historische spanische Stadt, so eingekesselt von so weißen Planen. Das ist unglaublich. Gleichzeitig gibt es dort viele ArbeiterInnen, die illegal für wenig Geld dort arbeiten. Daraus entstehen auch Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Und da komme ich dann nochmal drauf, was da genau los ist. Also die Gewächshäuser umschließen die Stadt auf 26.000 Quadratmetern. Eine riesige Fläche. Und weil es Geld einbringt, viel Geld einbringt, wird letzten Endes trotzdem politisch relativ wenig getan, um die Situation zu verbessern. Und es gibt auch immer Möglichkeiten, die politischen Regulationsmechanismen zu umgehen. Henlein untersucht diese Situation. Sie fängt diese staubtrockene Landschaft in ihren Bildern ein und ist dafür eben nicht nur dort, sondern in ganz Andalusien unterwegs. Wir befinden uns jetzt an der Südküste Spaniens, so zur Einordnung. Und die Fotografien, die sie jetzt in diesem Band versammelt hat, sind Einblicke in diese Gegend. Da werden Details eingefangen von Brunnen, von Händen im Wasser, trockener Erde, Gebäuden, Arbeitern. Aber es ist nicht selbsterklärend. Die kurzen Texte, die da beistehen, das sind Reiseabrisse und dieser eine etwas längere Text, die ordnen das ein, aber ich habe dieses Buch eher als Aufschlag verstanden, als Aufschlag, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Wir werden das auch gleich im Vergleich zum zweiten Buch noch sehen, wo die Arbeit so ein bisschen anders gelagert ist. Aber hier habe ich dann einfach angefangen, selber noch weiter zu recherchieren, um das alles ein bisschen besser einordnen zu können. Also, warum zum Beispiel wird überhaupt so produktiv dort angebaut? Wir haben das schon angerissen, das ist einfach steinige Wüste. Aber unter der Erde liegt ein System unterirdischer Flüsse mit jahrtausendealtem Grundwasser. Ist also auch wirklich eine ganz besondere Gegend. Und der Bau des ersten Treibhauses, das war in den 1960er Jahren, da hat man begonnen mit der systematischen Nutzung dieser ganzen Ebene und der Anpflanzung verschiedener Gemüsesorten. Und der Staat hat diese Entwicklung natürlich auch gefördert. Und in den letzten Jahrzehnten ist deshalb diese Stadt, also das sind ja jetzt 70 Jahre, die das zurückliegt, ist diese Stadt einfach planlos gewachsen. Also diese Stadt aus Treibhäusern. Die wurden teilweise mit der Hand aufgebaut, weil es an Geld gemangelt hat. Und der Unterhalt dieser Felder darunter und dieses Bewässerungssystems, das ist natürlich extrem teuer und muss super viel gewartet werden. Die Ernte wird dann zum größten Teil von Lebensmittelhandelsketten zu niedrigen Abnahmepreisen gekauft. Mehr als die Hälfte geht per LKW in den Export nach Deutschland und andere westeuropäische Länder. Ich habe auch seitdem im Supermarkt immer mal geguckt, da steht schon sehr viel Spanien drauf.
Sehr viel, ja, ja.
Genau, und der Anbau einer so gewaltigen Fläche geht natürlich nur mit sehr viel Arbeitskraft. Und in dieser Region geht man von einem Bedarf von 90.000 Menschen aus. Und das ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Die wird vor allem von Saisonarbeitern aus Marokko, Rumänien, Bulgarien, aus manchen afrikanischen Staaten, Lateinamerika, aber auch zunehmend aus Polen und der Ukraine geleistet.
Muss ich auch mal die Hitze vorstellen, ne?
Unglaublich.
Die das haben muss in der Zeit und in diesen Treibhäusern.
Es ist Wahnsinn. Und die Hälfte von diesen Menschen ungefähr, so schätzt man, hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, die arbeiten ohne Arbeitsvertrag und mit stundenweiser Bezahlung. Und laut journalistischer Recherchen schwankt der Lohn zwischen 2 und 3,50 Euro.
Und sind diese Menschen auch mit abgebildet in diesen Fotografien oder ist das sozusagen Teil der weiterführenden Recherche?
Du kommst da nicht so richtig rein. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist Teil der weiterführenden Recherche. Also es wird alles angerissen, auch dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind und so
und
weiter.
Und sie hat quasi so die Umgebung, das, was man so von außen, genau, diese Zelte und so.
Also es gibt natürlich hier und da Menschen zu sehen, aber mir war es jetzt nicht möglich herauszufinden, sind das jetzt gerade irgendwie UkrainerInnen, die da stehen oder sind das Spanier? Also genau. Insofern ist das tatsächlich auch schwierig. Sie hat das auch an einer Stelle beschrieben, dass sie wirklich viel anstellen musste, um in gewisse Gebiete reinzukommen. Und natürlich sind alle, die davon profitieren, von diesem Anbau und auch jene, die davon abhängig sind finanziell, extrem reserviert und wollen diesen ganzen Mechanismus so ein bisschen beschützen. Es gibt immer wieder gewaltvolle Ausschreitungen gegen die Immigranten, also von Seiten der spanischen Bevölkerung. Und ja, da werden irgendwie, gab mal eine große Ausschreitung vor einigen, ungefähr 20 Jahren, wo wirklich einige marokkanische Cafés zerstört worden sind. Also das ist wirklich keine besonders lebenswerte Umgebung. Und viele, es gibt das auch, habe ich zum Beispiel gesehen auf Fuerteventura, das ist ja eine spanische Insel auch. In diesen wüstenhaften Gebieten gibt es oft so alte Steinhäuser, die schon langsam verfallen. Und gerade die Leute, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und illegal im Land sind und dort versuchen, Geld zu verdienen und dann zurück nach Hause zu kehren, die hausen halt, so muss man das sagen, teilweise in diesen Ruinen. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass da sozusagen die Leute das nur durchhalten, weil es da einen großen Zusammenhalt gibt zwischen diesen Menschen, die sich das antun müssen. Es gibt noch ein anderes Problem, was damit einhergeht. Das will ich auch noch kurz ansprechen. Und das betrifft die Folgen für das Ökosystem. Es ist so, dass natürlich das Wasser in vielen Teilen Andalusiens rationiert wird. Trotzdem werden von den Profiteuren dieser Anlagen illegal immer weiter Anbauflächen angelegt. Und das sind, und das muss man, glaube ich, an der Stelle betonen, nicht die Leute, die dort für 2 Euro die Stunde arbeiten, die davon profitieren. Ne? Es werden also illegal Anbauflächen angelegt, trotz der politischen Maßnahmen, um die Gebiete zu schützen. Das heißt, das Grundwasser sinkt und sinkt und sinkt. Für Erdbeeren und Avocados, so muss man es am Ende leider auf den Punkt bringen. Und es ist zum Beispiel so, dass der Doñana-Nationalpark in Andalusien davon stark betroffen ist. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat dazu einiges zusammengetragen. Sie schreiben, dass dieses Gebiet, das auch UNESCO-Welterbe ist und eins als der bedeutendsten Feuchtgebiete Europas bekannt war, massiv bedroht ist, weil eben Wasser für nahegelegene Erdbeerplantagen und auch Tourismusanlagen abgeleitet wird. Das Gebiet ist mittlerweile fast ausgetrocknet und in den letzten Jahrzehnten, in denen der Park eben noch Wasservögel wie Flamingos und Reiher beherbergt hat, hat er nun den größten Artenrückgang seiner Geschichte erlitten. Also allein zwischen 2020 und 2021 ist die Zahl der Vögel in einem Jahr, ne, von 470.000 auf 87.000 gesunken. All das streift dieses Buch, das eben selbst wie ein Streifzug ist und damit für mich ein Einstieg war in diese spannende Arbeit von Ana Rodriguez-Henlein, aber auch in die Umstände, die sie da sich anschaut. Und wie immer auch die große Frage, was hat das mit mir zu tun? Ne? Aber zu merken, dass diese ganzen globalen Warenströme da eben ihren Teil leisten und dass das schon in Wasserrationierungen gerade gipfelt und ein Riesenproblem darstellt. Wir haben übrigens auch Bilder aus dem Buch bei Instagram hochgeladen, weil ich finde, bei solchen Büchern ist es irgendwie immer ganz gut, mal einen Blick reinzuwerfen und sich zusätzlich da einen Eindruck zu verschaffen. Das gilt auch für das zweite Kunstbuch, was ich dir mitgebracht habe. Fluide Grenze von der Rostocker Künstlerin Marie Jeschke. Sie wuchs an der Ostseeküste auf und hat viel Zeit mit Schwimmen und Segeln in ihrer Kindheit verbracht. Du kannst dir das vorstellen. Ich kenne die Stadt übrigens auch ganz gut, weil einer meiner Stiefväter dort herkommt und ich dort immer mal zu Besuch war als Kind und mich auch noch erinnere an die Zeit an der Ostsee. Und dementsprechend konnte ich auch sehr nachvollziehen, dass die Ostsee für sie immer ein Ausdruck von Freiheit gewesen ist. Das hat sich aber geändert, als sie erfahren hat, wie viele Menschen aus der DDR dort ertrunken sind bei dem Versuch, die Grenze zu überschreiten, also die Wassergrenze zum Westen. Ich kenne ja einige Fluchtgeschichten aus der DDR. Wir sind ja auch beide aus der ehemaligen DDR gebürtig. Da gibt es Leute, die mit dem Heißluftballon versuchen, über die Grenze zu fliegen. Welche, die in illegalen Fluchttunneln unter der Erde versuchen, die Grenze zu überwinden. Und es gibt eben auch jene, die versuchen, die Ostsee zu durchschwimmen. Und es gab, so weiß man inzwischen, zwischen 5.000 und 6.000 Fluchtversuche über die Ostsee. Knapp 900 Menschen ist das erwiesenermaßen gelungen, das wenig. Ein Forschungsprojekt, das in diesem Buch auch erwähnt wird, hat zweifelsfrei festgestellt, dass mindestens 135 Menschen bei dem Versuch, über die Ostsee in den Westen zu fliehen, ertrunken sind. Und bei weiteren 100 liegen starke Indizien vor, dass es so gewesen ist. Da kann man es aber nicht beweisen. Jetzt hat diese Künstlerin Marieschke versucht, einen ganz eigenen Weg zu finden, mit diesen Zahlen umzugehen, die erstmal erschreckend sind, aber auch relativ abstrakt bleiben. Was macht sie? Sie taucht ohne Atemgerät dort in die Ostsee ein, wo Fluchtrouten begonnen haben oder wo die Leichen von Geflüchteten gefunden wurden. Sie schwimmt also in der Ostsee und hat dabei eine Leinwand bei sich. Das sieht man hier auch schon auf dem Cover. Und diese Leinwand ist mit natürlichen Pigmenten versehen und durch die Bewegung des Wassers und ihres Körpers wird die dann ganz einzigartig gestaltet. Das heißt, sie schwimmt mit ihrem Neoprenanzug zum Teil auf dieser Leinwand und zieht die hinter sich her oder unter sich her. Und auch
dann
die Wellen.
Spuren zurück.
Richtig.
Auf diese Leinwand.
Es bleiben sowohl Spuren der Bewegung des Wassers zurück, als auch Spuren dessen, was das Wasser noch enthält und was sich dann in dieser Leinwand verfängt.
Auch ganz schön beeindruckend.
Sehr beeindruckend.
Mit so einer Leinwand zu tauchen und
ja.
zu schwimmen.
Der Gedanke dahinter ist, dass sie an die in ihrer Freiheit eingeschränkten Grenztoten erinnern will, ohne den Anspruch zu haben, man könne das schreckliche Geschehen dieser letzten Stunde, dieser Fluchtversuche nachempfinden. Ich meine, man muss sich das vorstellen, ne? Es ist kalt, du bist unter Wasser oder im Wasser, du hast natürlich nicht im Regelfall diese Ausstattung, die sie dann da dabei hat und vor allem keinen doppelten Boden, also kein Schiff, das dich begleitet und rauszieht. Also der Versuch ist nicht, das nachzufühlen. Es geht um was anderes. Sie spricht dem Wasser ein schöpferisches Potenzial zu. Sie bezeichnet sich oder sie bezeichnet vielmehr das Wasser als die größte Bibliothek, die es gibt. Und sie glaubt, dass das ein riesiger Wissensspeicher ist. Und deswegen beschäftigt sie sich eben schon in früheren Arbeiten mit Wasser, bezeichnet es eben als Speicher für Geschichte. Und die Leinwände sind in diesem Fall für sie Membranen und eine Art Aufzeichnungsgerät, mit denen sie den Inhalt dieses Speichers sichtbar macht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Herangehensweise. Und in diesem Buch ist es ein bisschen anders als in dem, über das ich zuerst gesprochen habe. Denn hier sind extrem viele Beiträge dabei. Da gibt es einen Briefwechsel der Künstlerin, ein Vorwort des Vorsitzenden Kunstvereins, der die Arbeiten ausgestellt hat. Susanne Burmeister, die Kuratorin der Ausstellung, hat ebenfalls einen einordnenden Text beigetragen. Das heißt, wir erfahren nicht nur über vorangegangene Arbeiten von Marieschke etwas, sondern auch über den Entstehungsprozess dieser konkreten Ausstellung Fluide Grenze. Die Malereien sind selbst abgebildet, aber auch wie sie in der Ausstellung hängen. Das ist ein ehemaliges Untersuchungsgefängnis für Geflüchtete in der DDR, wo das Ganze ausgestellt ist. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, nachdem ich diesen Band durchgelesen habe, dass ich so einen ganz umfassenden Eindruck über diese Künstlerin bekomme, was ich sehr, sehr schön fand. Ich will dir noch was vorlesen. Eine kleine Einschätzung nochmal des Künstlerischen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich vor einem Kunstwerk stehe, dann schaue ich schon meistens wie das Schwein ins Uhrwerk. Ne? Ich habe einfach kein gutes Kunstverständnis. Mir fehlt da, also was ich für die Literatur habe, fehlt mir für die Kunst. Und man muss nicht alles können, aber deswegen bin ich total Fan von diesen Katalogen, weil man quasi eine Anleitung kriegt. Und das heißt ja nicht, dass ich mir nicht auch selbst meinen Teil dazu denke, aber es heißt eben auch, dass die Kunstwerke für mich übersetzt werden in etwas, was ich selber nicht erkennen, ne, kann.
Voll, das ist auch für mich von großer Kunstkritik immer die Leistung sozusagen, ja, meinen Blick zu schärfen, meinen Blick aufmerksam zu machen. Und wie du sagst, das engt einen überhaupt nicht ein, sondern das erweitert einen eigentlich
Richtig.
Sozusagen um Möglichkeiten dann
Ganz
beim
genau.
Gucken auf eine Leinwand.
So ist es und deswegen war ich sehr dankbar für diese Einordnung und nimm dir hier einen kurzen Abschnitt mit. Die Bilder, die auf diese Weise entstehen, sind mehr als nur Dokumente einer Aktion. Aus der Kollaboration von Körper, Wasser und bewegter Leinwand entstehen berührende Körperbilder, die gestisch wirken und doch tatsächlich Abbilder einer Figur sind. Die vom Körper verdrängten, grünlichen Farbschichten werfen sich teils narbig auf und schaffen eine Oberfläche, die durch das Umgebungslicht aktiviert wird. Auch wenn diese Bilder von einer sehr lebendigen Aktion zeugen, erinnern sie doch auch an den Tod. Sie evozieren die Anwesenheit unbekannter Wesen und den fehlenden Zugriff auf verborgenes Wissen. Da steckte jetzt für mich auch nochmal all das drin, was ich angerissen habe. Sehr schön und natürlich auch viel schöner ausgedrückt. Nach dem Lesen weiß ich, was die Künstlerin Marieschke antreibt, wie sie arbeitet. Und ich weiß eben auch sehr, sehr viel um die historische Dimension der Flucht über die Ostsee. Also ich habe mit einem relativ schmalen Bildband irgendwie die Chance gehabt, mich mal intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe dir auch mein Lieblingsbild mitgebracht und würde dich jetzt mal bitten, wenn ich dir das zeige mir zu beschreiben, was du siehst.
Wow, also bei erster Assoziation sind Rippen, weil man hat so eine starke Linie in der Mitte und davon ausgehen eben Kreise, Halbkreise, die wirklich einfach krass wie Rippen aussehen.
Ja.
Wie so ein Körper, der aber immer weitergeht. Also und gleichzeitig ja einfach nicht so die normale Anzahl an Rippen hat, ne?
Richtig.
Und das Ganze ist so ein bisschen verwischt. Was sind das? Weißtöne? Es wirkt ein bisschen silbrig, grau irgendwie.
Ja, also natürlich werden immer Pigmente benutzt, die auch abbaubar sind. Ja. Logisch, weil das Ganze entsteht im Wasser. Und hier das ist eben eine Art Formation, die man relativ häufig findet. Dieses Rippenartige, ich musste auch direkt an Rippen denken.
Oh ja. Auf dem anderen Bild, was du mir jetzt gerade zeigst, sieht es fast so aus wie von einem Ultraschall.
Wie so ein Brustkorb, wie heißt das? Röntgenbild,
genau,
ja.
Ein Röntgenbild.
Und das ist ganz interessant, weil das entsteht natürlich durch die Schwimmbewegungen und durch die Bewegung des Körpers der Künstlerin. Und gleichzeitig arbeitet das Wasser mit und ich finde eben, also erstaunlich, dass das entsteht, wenn man diesen Prozess, den die Künstlerin da durchführt, eben ja bis zum Ende auf dieser Leinwand durchzieht, weil es wirkt tatsächlich, als hätte sie sichtbar gemacht, was da übrig ist von den Menschen, die da drin verschwunden sind und ertrunken sind. Und dieses Geisterhafte, dieses Wesenhafte, was ich gerade erwähnt habe in dem Zitat, das steckt für mich in dieser Malerei Ungeheuer unten drei, heißt es, total drin. Also schaut auch gern bei Instagram mal rein. Es gibt übrigens noch eine große Empfehlung von mir, nicht nur den Verlag Shiftbooks grundsätzlich mal anzuschauen, falls ihr ihn noch nicht kennt, sondern ein Tipp für alle, die aus dem Norden kommen oder weite Reisen nicht scheuen, die Ausstellung zum Buch Fluide Grenze, die auch diesem Buch den Titel gegeben hat, kann noch bis Ende April in der Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock angeschaut werden. Also genau dort, wo Menschen inhaftiert wurden, die bei der Flucht erwischt worden sind oder die Mitwisser waren oder geholfen haben. Die waren dort eingesperrt und dort hängen jetzt diese Bilder, die an die Fluchttoten erinnern. Das ist also wirklich so eine rundum geglückte Kollaboration. Und das Wasser hat auch noch eine tragende Rolle. Ich finde, das kann man nicht genug betonen. Und das zeigt auch diesen umfassenden Ansatz von Marie Jeschke, die eben sagt, die Umgebung gestaltet mit. Und das wird hier auf so eine ganz einzigartige Weise umgesetzt.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, wir wollen heute an Charles Baudelaire erinnern. Er wurde am 9. April 1821 in Paris geboren. Und ich würde dir gerne kurz ein Bild jener Zeit zeichnen. Das Stadtbild erstmal. Paris besteht zu der Zeit zu großen Teilen aus engen mittelalterlichen Gassen. Es ist noch so diese mittelalterliche Stadt, die aber mit dem Aufkommen des Bürgertums und mit dem Aufkommen der Industrialisierung auch langsam herausgeputzt wird, wo auch mal engere Gassen kaputt gemacht werden für größere Alleen. Aber es ist noch, man hat noch so diese schönen kleinen engen Gassen und engen beengten Verhältnisse, die natürlich auch eine Kehrseite haben. Denn wir haben zu der Zeit das Königshaus, das versucht, die vorrevolutionäre Ordnung wiederherzustellen. Es gab schon mal eine Rebellion sozusagen des Bürgertums, das hat aber nicht geklappt. Der König ist jetzt wieder da, politische Gegner werden verfolgt, aber auf den Straßen ist es halt trotzdem oder in der Stadt ist es trotzdem so, dass das Bürgertum stark im Aufschwung ist. Das ist ein Machtfaktor gegenüber diesem Königshaus und die Ungleichheit mit diesem Aufkommen des Bürgertums und mit dem Aufkommen der Industrialisierung und dem Fortschreiten der Industrialisierung ist die Ungleichheit auf den Straßen immer unübersehbarer zwischen Arm und Reich. Und in den übervölkerten Vierteln, in den engen Gassen, krassieren die Krankheiten und das Elend auch. Ne? Man kennt diese Darstellung. Das ist die Zeit, in der Baudelaire geboren wird. Und Baudelaire wird nicht irgendwie als armes Kind in einem kleinen Haus geboren, sondern er wird in eine eher wohlhabende Familie erstmal geboren. In der Kunst, wenn wir da jetzt auch noch ganz kurz hingucken, in Literatur und Malerei erlebt die französische Romantik ihre Blütezeit und prägt Baudelaire auch.
Und das liegt wahrscheinlich auch daran, um diesen beengten Verhältnissen zu entfliehen, oder?
Genau, es gab ja dann, das war ja in Deutschland auch so, ne, und in vielen anderen europäischen Ländern, dass mit der Industrialisierung und mit so einer, sage ich mal, Entfernung von der Natur und einem neuen Verständnis, dieser romantische Geist kam von zurück zur Natur und diese, du kennst das alles, ne? Und
ja.
Das gab es in Frankreich eben auch und das ist zu der Zeit eben in der Blüte in Frankreich. Baudelaire, wir haben hier wirklich eine sehr unglückliche und triste Biografie. Du wirst an der einen oder anderen Stelle vielleicht erstaunt sein. Ich war es jedenfalls und war auch manchmal entsetzt. Baudelaire lebt, es fängt unglücklich an, eine unglückliche Kindheit und Jugend. Zwar, ich habe es schon gesagt, ist er der einzige Sohn eines wohlhabenden Verwaltungsbeamten im Ruhestand. Das heißt, er kommt mit Geld zur Welt sozusagen. Doch sein Vater stirbt, als Baudelaire 6 Jahre alt ist, und die Mutter heiratet dann einen autoritären und ehrgeizigen Offizier, Jack O'Pick, der mit der Familie immer wieder umzieht. Baudelaire lebt mal in Paris, dann in Lyon, dann wieder in Paris. Und er fühlt sich sehr ungeliebt und wurzellos und hat schon als Jugendlicher mit Depressionen zu kämpfen. Er bezeichnet sich selbst als einen Melancholiker und hat eben immer wieder Stress mit seinen Eltern oder auch dem Stiefvater, also mit der Mutter und dem Stiefvater. Sie schieben ihn in Internate. Dort handelt er sich aber weiteren Ärger ein und er muss dann sein Abitur als Externer wiederholen, nachdem er wegen Ungehorsams von der Schule verwiesen wird. Danach beginnt er relativ lustlos ein Jurastudium und treibt sich aber vor allem in den Kreisen der Pariser Bohème herum. Ja, man kann sich das irgendwie vorstellen, ne? Dieser krasse Offiziershaushalt, dieser Junge, der da nicht reinpasst, der auch nicht, wo der Stiefvater eben nicht der Vater ist und der irgendwie sich da nicht findet und dann so ein bisschen unter die Räder dieser umherziehenden Familie gerät. 1838, Baudelaire ist 17 Jahre, steckt ihn sein Stiefvater dann auf ein Schiff mit dem Ziel Kalkutta, weil der eben sagt, der Junge muss mal abgehärtet werden und der soll mal sozusagen, der muss mal raus aus diesem Bohème-Leben und diesem nur rumgammeln, um es so zu sagen.
Und über Gefühle sprechen.
Und genau, dann also auf Schiff, richtig harte Schule.
Ja, wirklich, das ist ja auch eine der härtesten Berufe.
Vor allem zur damaligen Zeit auch noch krasser, ne? So, und es geht auch darum, dass der Junge der Familie keine Schande mehr bereiten soll. Doch Baudelaire verlässt das Schiff bei Mauritius, geht nach Paris zurück und fordert die Auszahlung seines väterlichen Erbes. Also, ne, ihm steht auch ein Teil zu als Sohn. Und er bekommt auch einen großen Teil des Geldes, gibt es aber in der Folge hauptsächlich für Alkohol, Drogen und Prostitution aus.
Ich finde hier an dem Beispiel übrigens richtig gut, dass man mal merkt, das passiert nicht einfach so, dass jemand dieses Geld dann komplett auf den Kopf wirft, sondern der hat halt schon so viel erlebt zu der Zeit, der kann wahrscheinlich gar nicht anders mit Geld umgehen. Und
ja, es passt zu der ganzen Persönlichkeitsentwicklung sozusagen bis zu dem Punkt, ne? In den folgenden Jahren führt Baudelaire das ausschweifend exzentrische Leben eines Dandys, das darauf abzielt, seine bürgerliche Umwelt, wir hatten gesagt, das Bürgertum ist gerade groß im Kommen, zu schockieren. Unter anderem, und das fand ich auch sehr interessant, färbte sich einmal die Haare grün, um alle zu schockieren.
Und das finde ich wirklich spannend.
Ne? Weil das erinnert natürlich total an spätere Bewegungen, wie zum Beispiel die Punks, die ja sowas auch gemacht haben, um zu zeigen, wir sind nicht angepasst, wir gehören hier nicht dazu. Und die ja durchaus auch sich mit dem Bürgertum oder mit den bürgerlichen Moralvorstellungen oder so angelegt haben. Aber im Unterschied zu den Punks kostet Baudelaires Lebensstil sehr viel Geld. Ne? Also weil dieses Dandy-Leben mit ausschweifenden Partys und so weiter ist sehr, sehr groß. Nachdem er sein Erbe fast ganz verprasst hat, ist er so verschuldet, dass seine Mutter ihn entmündigen lässt. Und von da an bekommt er nur noch eine Rente von 200 Franken im Monat und ein Zivilgericht teilt ihm auch noch einen Vormund zu.
Ja, das gibt mir jetzt so ein bisschen Britney Spears-Vibes.
Ey, das ist, guter Vergleich. Wir hauen hier die ganze moderne Punks Britney Spears rein. Nee, aber guter Vergleich. In diesen wilden Jahren verdient Baudelaire immerhin etwas Geld als Journalist, vor allem als Kunstkritiker. Und da fand ich es interessant, er hat nämlich die Aufmerksamkeit auf zeitgenössische Künstler gelegt, wie zum Beispiel Honoré Daumier, der ist jetzt nicht so krass bekannt, aber auch Édouard Manet und vor allem Eugène Delacroix, also zwei heute weltberühmte Maler, wo er halt wirklich schon sehr früh auch die immer wieder feiert und in die Aufmerksamkeit bringt. Parallel dazu schreibt er Gedichte, die er zunächst unter Pseudonymen veröffentlicht. Doch persönlich ist er weiter komplett am Ende der 1840er Jahre, unternimmt er einen Suizidversuch. Und in seinem Testament, was er dann vor diesem Suizidversuch schreibt, vermacht er alles seiner schwarzen Jugendfreundin Jeanne Duval. Also das ist auch eine Besonderheit bei ihm und das taucht auch sozusagen dann in den Gedichten auf. Diese Freundschaft zu dieser Jeanne Duval ist sehr, sehr eng. Und was soll ich sagen, Lynn? Er überlebt den Versuch und arbeitet weiter. 1848 kommt und in Paris ist wieder Revolution. Der König wird nach blutigen Barrikadenkämpfen gestürzt und muss fliehen. Und in der Stadt herrscht aber absolute Unruhe. Denn in der neuen Regierung herrschen starke Spannungen zwischen einerseits den Bürgern und andererseits den Arbeitern, die in den Fabriken arbeiten. Und die haben doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit dem Land weitergehen soll. Und in diesem wilden zeithistorischen Jahr erhält Baudelaire Anerkennung für seine Übersetzungen der Werke. Und jetzt ist was für dich dabei, Edgar Allan Poe. Er hat ihn nämlich komplett ins Französische übertragen oder große Teile. Ne? Also da ist er auch wieder. Ich finde das interessant, weil sein Leben ist gar nicht so lang. Aber er ist immer wieder an sehr entscheidenden Schnittstellen da. Und wenn man so die Maler Delacroix, Manet, die er sozusagen voranbringt, dann jetzt die Edgar Allan Poe-Übersetzung. Das heißt, er arbeitet, er leistet große Beiträge zur Kultur, auch abseits seines eigenen Werkes sozusagen.
Ja, und ich glaube, die zwei könnten auch Brüder im Geiste gewesen sein, ne? Wenn man sich deren Schriften so anguckt, so, dieses Melancholische.
Genau, gleichzeitig kommt es mit seiner Mutter zum totalen Zerwürfnis, also privat geht es weiter schlecht, weil Baudelaire eine Beziehung mit Jeanne Duval beginnt, was die Mutter nicht gut heißt. In der Folge ist er so verarmt, dass er immer wieder die Hotels wechseln muss, weil er die Mieten einfach nicht bezahlen kann. Und dann haut er immer wieder ab. Außerdem bricht bei ihm nach seinem ausschweifenden Leben die Syphilis aus, die er sich vermutlich eben in einem der Freudenhäuser eingefangen hat. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, erscheint, klingt erstmal positiv, 1857 Baudelaires epochales Hauptwerk, der Gedichtzyklus Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen. Und das ist ja auch das Buch, was ihn so extrem berühmt gemacht hat, ne, bis heute. Das ist ein Werk, was man sozusagen, wenn man über die literarische Moderne spricht und über diesen Übergang in die literarische Moderne, dann steht dieses Werk am Eingang sozusagen mit so ein paar anderen in Europa.
Ja, ich habe das in so einer wunderbaren dunkelroten Samtausgabe.
Und ja, es gibt so viele schöne Ausgaben davon. Ne? Genau, und das Besondere ist auch, dass darin er die Stadt Paris zum ersten Mal zum Helden macht. Also die Stadt selber ist der Held. Und das Werk wird auch im literarischen Salon, um den Querverweis zu ziehen, der Madame Sabatier besprochen. Und das ist ein Salon, zu dem auch Flaubert gehört. Und der diskutiert das Buch auch mit. Und jetzt kommen wir gleich wieder zum Negativen. Wie Flaubert wird auch Baudelaire angeklagt wegen Les Fleurs du Mal und zwar der Erregung öffentlichen Ärgernisses wegen den Themen in seinen Gedichten. Es geht unter anderem auch um Prostitution und es kommen Flüche darin vor und so weiter. Er muss eine Geldstrafe zahlen und 6 als besonders unmoralisch eingestufte Gedichte muss er zurückziehen. 1860 veröffentlicht er noch ein Prosaband, auf Deutsch heißt er Die künstlichen Paradiese, Opium und Haschisch und eigentlich ist es ein Text und das fand ich auch wieder so interessant gegen den Drogenkonsum der Bohème, weil er hat natürlich selber auch Drogen genommen und jetzt in diesem Text sagt er halt, okay, das ist diese Verherrlichung von Drogen ist der falsche Weg und setzt dem die Schöpferkraft des Dichters entgegen, die viel interessanter und einflussreicher sein kann oder besser sein kann.
Der Rausch der Sprache.
Als der Rausch, genau, ja. In seinem eigenen Leben ist allerdings von dieser Schöpferkraft des Dichters aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung nicht mehr viel übrig. In der Hoffnung, etwas Geld mit Vorträgen zu verdienen, geht er nach Brüssel. Der Plan geht allerdings fehl und infolge der Syphilis beginnt er jetzt unter Lähmungserscheinungen zu leiden. Und völlig ausgezehrt kehrt er nach Paris zurück. Im letzten Jahr vor seinem Tod verliert er seine Sprachfähigkeit und seine verwitwete Mutter nimmt ihn wieder bei sich auf und pflegt ihn, bis er am 31. August 1867 im Alter von 46 Jahren in einem Pariser Krankenhaus stirbt. Und ich glaube, wir hatten echt lange nicht so einen deprimierenden Lebenslauf bei uns im Podcast. Wir haben immer wieder sehr gezeichnete Lebensläufe. Wir haben Tuberkulose oft gehabt. Wir haben Enttäuschungen, auch Armut und so weiter gehabt.
Kriege, Flucht,
genau, Diskriminierung. Aber so ein Leben, wo du so das Gefühl hast, das ist von Anfang an auf dem falschen Gleis und das kommt da auch nicht runter. Und das ist sozusagen sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der Ebene der Familie, der Umgebung und sowas immer problematisch. Immer wenn eigentlich was Gutes passiert, passiert auch gleichzeitig was Schlechtes. Das fand ich schon echt bemerkenswert im traurigen Sinne, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass er eben einfach grandiose Arbeiten abgeliefert hat und eben wirklich eine wichtige, prägende Rolle spielt. Und wir hatten über schöne Neuausgaben geredet. Ich finde auch die bei Rowohlt erschienene Neuausgabe von Die Blumen des Bösen, die noch gar nicht so lange her ist und auch eine Neuübersetzung beinhaltete, die finde ich auch sehr schön. Habe ich gekauft, habe ich gelesen. Und wir hören daraus jetzt einfach ein Gedicht, um zu sehen, was er diesem Leben auch abgetrotzt hat. Und Lynn, du liest.
Der Unstern. Um solche schwere Last zu heben, braucht Sisyphos es deine Stärke. Und geht man auch mit Mut zu Werke, die Kunst ist lang und kurz das Leben. fern von berühmten Sarkophagen zu einem abgelegenen Friedhof hin, will als verhüllte Trommel ziehen, mein Herz und Trauermärsche schlagen. Es schläft manch kostbares Juwel in des Vergessens dunklem Hehl, von Sonden und von Spaten ungesehen. Manch Blume lässt zum eigenen Leid in abgrundtiefer Einsamkeit ein süß Geheimnis ihren Duft verwehen.
Und das war in der Übersetzung von Simon Werle, wollen wir noch dazu sagen, und dann anstoßen auf Charles Baudelaire.
Cheers, und wir sehen uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Und kleiner Teaser. Nächste Woche kommt eine Autorin, die ich jetzt neu entdeckt habe für unseren Podcast, und ich freue mich so unfassbar, mit dir darüber zu reden.
Ich freue mich auch, jetzt bin ich sehr gespannt.
Bis dann.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.